Liebe Nachfolger, es freut mich, dass wir zusammen auf Gottes Wort schauen dürfen. Und ich bin ihm dankbar, dass er heute zu uns in die Herzen hinein reden wird. Als ich dieses Zeugnis von Farhad gehört habe, dem Menschenfischer, da ist mir gekommen, dass heute der Predigttext, um den es gehen soll, doch auch von einem Menschenfischer oder von dem Ruf, zum Menschenfischer zu werden, handeln darf. Ich möchte uns lesen aus Markus 1, Vers 16 bis 20. Da heißt es: Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeiten im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Die Berufung der ersten Jünger, Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen. Das heißt, Jesus nach. Und dieses Jesus nach hat Folgen. Für unsere Geschwister, die in der Verfolgung sind, bedeutet es oft, dass der Druck stark wird. Oft kommt der Druck aus der eigenen Familie, dass wenn sie sich zu ihm bekennen, dass auf einmal die Eltern sagen, du gehörst nicht mehr zu uns. Sie enterbt werden, sie aus dem Familienregister gestrichen werden. Sie bekommen eine neue geistliche Familie, zu der gehören auch wir. Wir sind Brüder und Schwester an einem Leib, wir gehören zusammen. Dieses Nach hat Folgen. Und deswegen diese Frage an uns persönlich: Hat deine Nachfolge schon Folgen für dich hervorgerufen? Letzte Woche habe ich das gehört von einem unserer Brüder aus Lateinamerika, der gesagt hat, wenn wir wirklich als Nachfolger leben, dann hat es auch Nachfolgen für uns hier. Für unsere Geschwister reicht es oft schon, wenn sie sagen, hey, ich gehöre zu Jesus, dann beginnt der Druck. Bei uns braucht es das, dass es im Leben sichtbar wird. Wenn ihr leise seid, dann passiert nichts. Und so kann es auch an einer Gemeinde gehen, dass wenn sie angepasst ist, wenn sie leise ist, dann passiert nichts, dann kommt auch kein Druck. Und es braucht immer wieder diese Reformation, diese Ausrichtung auf Jesus. Wir in Deutschland, wir beten sehr gern für Erweckung, dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und es ist gut. Meine Beobachtung ist, dass weltweit, wo Menschen zu Jesus kommen, da gilt es auch, einen Preis zu zahlen. Da kommt der Druck und die Verfolgung. Und deswegen, wenn wir für Erweckung beten für Deutschland, sind wir bereit, den Preis zu zahlen. Und mich hat es zum Nachdenken gebracht. Was darf es mich denn kosten? Ich habe uns drei Punkte heute mitgebracht. Drei Bs. Das erste ist berufen. Jesus ruft in die Nachfolge. Jesus ruft in die Nachfolge und das heißt, wenn er ruft, dann braucht es eine Antwort, eine Entscheidung, diesem Ruf zu folgen. Da war Simon, der später Petrus hieß, Andreas. Da war Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Sie alle haben von Jesus diesen Ruf bekommen. Hey, folgt mir nach. Und sie ließen ihr Geschäft, sie ließen ihren Vater, ihre Familie hinter sich, um in die Ausbildung zu gehen. Diese Ausbildung, die Job Description hatte, Menschenfischer. Vom Fischer zum Menschenfischer. Berufen. Ich habe es vorhin bei meiner Vorstellung gesagt, mir ist es heute Morgen nochmal so wichtig geworden. In erster Linie berufen zum Kind Gottes. Was bedeutet es? Hey, ich bin Königskind. Ich bin Prinz oder im weiblichen Fall Prinzessin, Sohn des Höchsten. Ich gehöre zu ihm, wenn ich mich für Jesus entscheide. Das heißt, dass ich eine neue Identität habe in Jesus Christus. Heute Morgen habe ich gelesen aus Matthäus 5, Vers 9. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wow, wie gut ist es, dass wir berufen sind zu Friedenstifter. Und wie viel mehr braucht gerade auch unsere Welt den Frieden Gottes. Es braucht Demut und Weisheit. Da ist König Salomo, der unermesslich viel Weisheit bekommen hat. Und in den Sprüchen schreibt er von seiner Weisheit nieder. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Und er greift diesen Vers nochmal auf in Kapitel 22, Vers 4. Der Lohn von Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben. König Salomo hat es erfahren. Sein Leben war gesegnet mit Reichtum. Er hatte ein wohlhabendes Leben geführt und hatte Ansehen unter all den Völkern. Hunderte von Jahren später greift Paulus diesen Gedanken nochmal auf, indem er an die Epheser schreibt. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung er euch berufen hat, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft in uns ist, an die wir aufgrund der Wirksamkeit seiner gewaltigen Stärke glauben. Wow! Sein Gebet, das Gebet von Paulus, es lehrt uns, dass geistliche Weisheit und Erkenntnis geschenkt wird, dass es von Demut kommt, dass es aus dem Vertrauen auf sein Wort kommt. Und er ehrt uns und gibt uns das, was wir zum Leben brauchen. Durch Demut und heilige Gottesfurcht empfangen wir das, was er uns verheißen hat. Und es beginnt damit, dass wir diesem Ruf folgen, dem Ruf, der sagt, kommt, folgt mir nach. Und dann kommt dieses Zweite, befähigt. Da steckt fähig drin. 3 Jahre waren diese Jünger dann aufgerufen, mit ihm unterwegs zu sein. 3 Jahre, in denen Jesus wirkte, sie lehrte und sie lernten. 3 Jahre, wo sie diesen Auftrag verinnerlichten, wo ihr Herz berührt werden durfte, wo sie nachfragen konnten, wo sie ihr Ich im Auge ihres Schöpfers entdecken durften, wo sie Fähigkeiten erlernen konnten und wo sie ja befähigt wurden, das zu tun, wozu sie bestimmt waren. Und in unserem Text heißt es ganz einfach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Hey, kommt mit und ich werde euch ausbilden. Ich werde euch befähigen. Und wir leben auch heute noch in diesem großen Auftrag, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Und es hört nicht damit auf, dass ein Mensch sagt, hey, ich nehme Jesus in mein Leben auf, sondern dann beginnt die Arbeit, zu Jünger zu machen, sie zu lehren, zu unterweisen, als geistliche Väter und Mütter ihnen Vorbild zu sein. Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und es ist mein kleines Gebet, dass nicht mein Wille geschehe, sondern sein Wille. Jetzt und immer, dass mein Herz auf seins ausgerichtet wird und meine Denkweise immer mehr von seiner berührt wird. Dass er mir bewusst macht, dass er tut und dass er auch meine Schwachheit gebrauchen möchte, um sein Reich aufzurichten in dieser Welt. Und so ist das Dritte begrenzt. Begrenzt. Ein Vers ist mir in der Bibel mal wichtig geworden. Ich nenne ihn gern den Abnehmvers. Da heißt es, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Er muss zunehmen in meinem Leben. Mein Ich darf immer kleiner werden. Mein Ich, das egoistisch, neidisch und andere Dinge ist. Er soll zunehmen. Paulus schreibt von der Schwachheit. Die Schwachheit als größte Stärke. Ich bin von ihm abhängig. Und deswegen in Johannes 15, da heißt es davon, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Nur wer in ihm bleibt, der bringt Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und mir hilft es immer wieder, das vor Augen zu haben. Ohne ihn kann ich nichts tun. Bleib am Weinstock, sonst hilft dir bald kein Krückstock mehr. Diese Verbindung zu Jesus ist das, was wir brauchen. Und wenig später heißt es in Johannes 15, die Verse 8 bis 11, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Unsere Begrenztheit, die dient dazu, dass er sich in seiner Größe zeigen kann. Unsere Abhängigkeit zu ihm ist Mittel, damit er seine Herrlichkeit zeigen kann. Früchte, die durch uns sichtbar werden. Früchte, die ich sehen möchte. Ich darf abnehmen und er soll in meinem Namen, in meinem Leben zunehmen. Und dann gibt es noch eine Zusage in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Begrenzt und doch gebraucht. Gott will durch uns und gerade mit unserer Schwachheit sein Reich aufrichten. Er, das Licht der Welt, hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich komme aus Schwäbisch Hall, aus einer Salzstadt. Wir sind das Salz der Erde, damit unser Umfeld ihn kennenlernt. In Johannes 14, Vers 14, da ist auch eine unheimliche Zusage mit dem Gebet verbunden. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wow! Das wollen wir heute an diesem Gebetstag auch mitnehmen. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dass mein Wille immer mehr mit seinem Willen übereinstimmt, indem ich sein Wort studiere, mich füllen lasse und ich dann auch so in seinem Willen beten kann. Gebraucht. Es ist sein Auftrag, den er uns Jüngern gegeben hat, uns Nachfolgern, dass wir unterwegs sind, um Menschen nachzugehen, um sie einzuladen. Jesus Christus, und wir gehen ja auf Weihnachten zu, wir feiern das, er ist in diese Welt gekommen, um zu suchen, zu finden und zu retten, was verloren ist. Das war sein Auftrag. Und dazu hat er uns berufen. Er war der, der erlöst hat, der errettet hat. Und wir dürfen dieses Evangelium weitergeben. Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn ich auf dieses Leben schaue von einem seiner Nachfolger, von Petrus, da ist diese Szene der Fußwaschung, wo Jesus ihm und den anderen Jüngern die Füße wäscht und er ihnen den Auftrag gibt, hey, tut das genauso. Ich bin euer Vorbild, macht dem nach, wascht den anderen die Füße, dient den Menschen um euch herum. Das ist das, was ich euch vorlebe, und wie Menschen erkennen können, dass ihr mit mir unterwegs seid. Da ist dieser Petrus, der zum Schwert gegriffen hat, der ein Eiferer war, der das Ohr abgehauen hat, aber wo Jesus gesagt hat, so nicht. Da ist dieser Petrus, der noch gerufen hat, niemals werde ich dich verlassen. Aber dann, bevor der Hahn kräht, ihn dreimal verleugnet hat. Und da ist dieser Petrus, den Gott gebraucht, wo er hingeht und Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und unter Tränen darf Petrus sagen, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann bekommt er wieder diesen neuen Auftrag, weide meine Schafe. Er wurde begabt. An Pfingsten hat er diese unheimliche Predigt gehalten. Menschen eingeladen zu einem Leben mit ihm. nicht aus sich heraus, sondern in der Abhängigkeit mit ihm begabt. Und auch wir sind begabt und befähigt, ja, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich finde es heute so cool, dass sich da ein Kreis schließt. Und ich möchte noch mal einladen, es konkret zu machen. Meldet euch an und helft mit, die frohe Botschaft durch Kalender zu verteilen. Und setzt es gleich um. Ich liebe es, wenn man Dinge gleich konkret macht. Das Zeugnis von Fahad hat mich gelehrt. Hey, wundert euch nicht, wenn die Umstände sich verändern. Wenn da auf einmal Angriffe sind. In Epheser 6 gibt es die geistliche Waffenrüstung. Und wir Feuerwehrleute, bevor wir Richtung Feuer gehen, müssen wir unsere PSA anlegen. Wer weiß, was die PSA ist? Persönliche Schutzausrüstung. Kein Feuerwehrmann geht in Richtung Feuer. Und wir sind in einen geistlichen Kampf gestellt. Und wir sollen diese geistliche Waffenrüstung anziehen, weil wir in einen geistlichen Kampf gestellt sind. In 2. Korinther 10, Vers 4 heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Jesus Christus. Wir sind aufgerufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Botschafter der Vergebung, der Liebe, der Heilung, der Wahrheit. Und heute, es ist die Botschaft unserer Geschwister. Hey, wir gehören zusammen. Wir brauchen eure Gebete. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und auf dem Bild sieht man unser Kraftwerk in Kelkheim, wo unsere Zentrale ist. Früher war das eine Möbelfabrik und da gab es ein Kraftwerk, das die Energie gebracht hat für diese Möbelfabrik. Heute ist es ein Hoffnungszentrum und das Kraftwerk ist diese Kapelle, dieses Gebetshaus, wo wir für unsere Geschwister eintreten wollen und für sie beten. Jesus hat diese 4 Jünger berufen und es ging dann ein paar Verse weiter, auch weiter mit dem Nächsten. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Und deswegen persönlich für uns heute, er ruft in die Nachfolge. Das bedeutet für uns, dass wir aufstehen und folgen. Und folgen hängt mit Gehorchen zusammen. Und es ist was, wo mein Herz berührt hat. Hören und gehorchen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Auf die Stimme des guten Hirtens hören. Und dann, wenn wir sie gehört haben, mutig voranzugehen zu dem, wo er uns beauftragt und berufen hat. Unsere Geschichte hat angefangen, die Geschichte von Open Doors, mit einem Mann, der auch berufen wurde, Bruder Andrew. Er hat den Auftrag bekommen, was in Offenbarung 3, Vers 2 steht, zu leben. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Er war gerade im Ostblock und hat ein Jugendfestival angeschaut. Und da war er bei unseren Geschwistern. Und Gott hat ihn mit diesem Vers berufen, sich gerade um die zu kümmern, die dran sind, aufzugeben, die Angst haben, die ihren Glauben verleugnen wollen. Er wurde berufen und er hat angefangen, als Ein-Mann-Unternehmen loszulegen. Und mich beeindruckt diese Geschichte, die in dem Buch von ihm, der Schmuggler Gottes, zu lesen ist. Mich beeindruckt es, wie Gott einen Holländer gebraucht, um dieses Werk aufzurichten, das jetzt in 70 Ländern unterwegs ist und versucht, die verfolgte Kirche zu stärken. Bruder Andrew hat angefangen, einen Unterschied zu machen. Er hat die Geschwister gefragt, was braucht ihr? Und die Antwort war, wir brauchen Gottes Wort. Wir haben keine Bibeln. Und so hat er angefangen, Bibeln in den Ostblock zu schmuggeln. Ich erinnere mich noch an das Schmugglergebet. Er kam mit einem Auto voll mit Bibeln an die Grenze und hat angefangen zu beten. Herr Jesus Christus, als du auf dieser Erde warst, hast du blinde Menschen sehend gemacht. Und jetzt bitte ich dich, dass du sehende Menschen blind machst. Und 4 Soldaten haben sein Auto auseinandergenommen. Einer hat ihm immer in die Augen geschaut, wie er reagiert, und 3 haben gesucht, aber nichts gefunden. Manchmal hatte Bruder Andrew sogar eine Bibel auf seinem Beifahrersitz liegen. Warum? Weil er wusste, es kommt nicht auf meine Weisheit oder Klugheit an, wie ich die Bibeln verstecke, sondern ich bin von Gott abhängig. Während Bibeln geschmuggelt wurden, waren immer Menschen im Gebet vor Gott stehend, um diese Aktionen zu begleiten. Bruder Andrew, er wurde nicht erwischt. Andere von Open Doors doch. Gott hat ihn berufen, einen Unterschied zu machen. Und es ermutigt mich, wenn Gott diesen Holländer gebrauchen kann, um sein Reich aufzurichten, dann kann er es auch mit mir, mit Daniel machen. Und genauso mit dir. Gott hat Bruder Andrew befähigt, durfte lernen, was es heißt, Bibeln in den Ostblock zu schmuggeln. Es durfte lernen, was es heißt, Mitarbeiter zu gewinnen und mit ihnen das aufzurichten. Bruder Andrew war einer, der langsam wollte, dass dieses Werk auch wächst. Langsam, immer in diesem Hören und dann auch im Gehorchen mutig voranzugehen. Da gehört eine Aktion dazu. Draußen gibt es das Buch Projekt Perle, wo in einer Nacht 1 Million Bibeln nach China geschmuggelt wurden. Begrenzt. Auch das, wo er gemerkt hat, ich habe nur das zur Verfügung. Aber was ich habe, das möchte ich einsetzen. Und als ich dieses Hörbuch von dem Buch wieder gehört habe, hat mich das neu beeindruckt. Davon, wie Bibeln auf Russisch übersetzt werden sollten in der Taschenbuchformation und er dafür bereit sein sollte, sein Haus, das er von Gott geschenkt bekommen hat, einzusetzen. Und erst als diese Bereitschaft da war, kam von Gott die Lösung. Ich hatte es neu beeindruckt, was darf es mich kosten? Aber er war begrenzt in manchen Mitteln und hat doch einfach darauf vertraut, dass Gott tut. Und er war auch begabt. Begabt und beschenkt, dass Gott gelingen hat, geschenkt und dass das Ganze auch wachsen durfte. Dass er den verfolgten Geschwistern dienen durfte und andere einladen, mitzubeten. Verfolgung ist was, wovon die Bibel voll ist und davon spricht. Und wir wollen jetzt hineinblicken in das, wo Bibelverse nochmal zusammengefasst sind in einem kleinen Video und auch ein kleiner Einblick in dem ist, was Open Doors heute tut.
Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch.
Auch wir sind berufen. Wir sind befähigt, in manchen Punkten vielleicht begrenzt und doch begabt, beschenkt mit dem, was er uns gibt, um seinen Auftrag zu tun. Und es gibt nicht 2 Kirchen, die eine in Freiheit und die andere in Verfolgung. Nein, wir sind eins, wir gehören zusammen. Es gibt 2 Fauste, die die Kirche bedrängen. Das eine ist die Verfolgung, aber es kann sie nicht stoppen. Und das zweite ist die Verführung. Und ich glaube, das trifft uns hier im Westen mehr, dass es viele Dinge gibt, die uns wichtig werden können, wichtiger als sein Wort, wichtiger als zusammenzukommen. Und deswegen diese Verführung, ja, wo wir in einen geistlichen Kampf gestellt sind, wo wir herausgefordert sind, ihn zu bestehen, die persönliche Schutzausrüstung anzulegen. Und eins dazu gehört das Gebet. Am Ende von der Waffenrüstung in Epheser 6 heißt es in Vers 18, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Die Aufgabe der Gemeinde, die Aufgabe von mir ist es zu beten. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Es ist das, wo unsere Geschwister sagen, wenn wir sie fragen, was braucht ihr? Dann kommt die Antwort, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und deswegen möchte ich dich einladen, über diesen Gottesdienst hinaus dran zu bleiben im Gebet. Und ich liebe es, wenn es konkret wird. Und deswegen haben wir vor dem Gottesdienst diese Magazine verteilt. Das ist das, was mir hilft, dran zu bleiben. Warum? Weil hier vorne drauf immer ein Gesicht ist. Weil auf den ersten Seiten immer Geschichten sind von unseren Geschwistern, die mir helfen, mich mit ihnen zu identifizieren. Die ja, mir helfen, dass ich von ihnen weiß, dass ich für sie konkret beten kann. Und das Herzstück ist in der Mitte dieser Gebetskalender, den man rausreißen kann, in die Bibel reintun kann, mitnehmen kann und der dann hilft, konkret zu beten, weil da für jeden Tag ein Anliegen ist, ein Anliegen, das ich mir angewohnt habe, immer morgens vor unseren Herrn zu bringen. Und so ist es die Einladung an dich, wenn du sagst, ja, ich will am Tag eine Minute für unsere Geschwister investieren, dann lade ich dich ein, diesen QR-Code zu scannen oder hinten an dem Magazin gibt es diese Karte auszufüllen und draußen beim Büchertisch in die Box zu schmeißen. Dann bekommt ihr das Magazin umsonst nach Hause geschickt und könnt dranbleiben am Gebet. Ich würde mich freuen, wenn hier viele dabei sind, die sagen, ja, ich will. Ich will mich eins machen mit meinen Geschwistern, weil wir genauso den Auftrag leben und weil sie unser Gebet brauchen, um standhaft zu sein. Das möchte ich euch mitgeben, auch ans Herz legen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, über den Gottesdienst hinaus am Gebet. Jeden Tag gibt es ein Anliegen. Und für heute ist dieses Anliegen aus Bangladesch. Und Bangladesch ist ein Land, was mein Herz unheimlich berührt, weil ich dort als Missionar schon sein durfte. Da ist der 12-jährige Pritom, der seine Mitschüler fragt, warum sie ihn nicht mitspielen lassen. Da wurden sie sehr wütend und schlugen mich und sagten, du bist ein Christ, du gehörst nicht zu uns, wir hassen dich. Und wir wollen beten, dass Jesus Pritom und andere Kinder tröstet und stärkt, die wegen ihres Glaubens ausgegrenzt werden und Gewalt erleben. Diesen Monat hat das Magazin den Schwerpunkt Kinder in der Verfolgung. Ich möchte noch ein Gebet für Pritom sprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Pritom kennst, dass du weißt, wie es ihm geht und dass wir heute für ihn beten dürfen. Ich danke dir, dass du ihn berufen hast, ein Nachfolger zu sein. Und wir wollen ihn stärken, indem wir für ihn beten und auch ihn nicht vergessen. Ich danke dir, dass du ihn bestimmt hast, um dein Licht zu sein. In deinem Namen, Jesus. Amen. Es ist gut, für unsere Geschwister zu beten und es ist gut, wenn wir dranbleiben. Und sie sagen uns Danke. Danke für den Einsatz, den wir bringen, wenn das diese eine Minute am Tag ist. Es darf auch mehr sein, aber wir wollen sie nicht vergessen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich habe es vorhin kurz übersprungen. Es geht ja um Nordkorea. Wir dürfen auch nordkoreanische Christen über das Radio ermutigen. Dazu gibt es auf unserer Homepage noch mehr Informationen. Wir können Ihnen Ermutigungskarten schreiben. Aber Sie sagen uns Danke für unsere Gebete. Vielen Dank für eure Gebete und vielen Dank, wenn ihr weiter dran bleibt. Amen.